Musikgespräch. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch gegen den November Blues. Das ist unsere Novemberfolge und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ich bin Sean.
Ich bin Daniel.
Und wir haben heute noch einen Gast dabei. Sollen wir den direkt introducen oder möchtest du noch zu Beginn etwas sagen, Daniel?
Nö, ist alles gesagt. November Blues, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben heute einen Gast. Bitte, Sean, sag doch mal, wer ist denn heute bei uns?
Wir haben heute Professor Dr. Daniel Martin Feige zu Gast. Und ich stehe ein wenig vor dem Dilemma, dass wir zwei Daniels in der Sendung haben. Deswegen werde ich unseren Gast immer mit Erst- und Zweitnamen ansprechen. Also wenn ich von Daniel Martin spreche, dann ist das unser Gast. Und wenn ich von Daniel spreche, ohne Martin hintendran, dann ist das der Daniel Siebert, mit dem ich hier seit 2 Jahren diesen Podcast mache. Herzlich willkommen, Daniel Martin.
Hallo, grüßt euch. Schön, dass ich dabei bin.
Ja, schön.
Directly from Stuttgart.
Ja, genau, aus meinem Büro. Genau.
Und bist uns zugeschaltet. Und ich bin ja immer großer Fan von so Zoom-Konferenzen und so weiter und freue mich einfach, dass im Rahmen der Corona-Maßnahmen sich sowas vielleicht ein bisschen mehr durchgesetzt hat und wir es einfach mit ziemlich wenig zusätzlichem Aufwand, also wir haben vorhin einen Soundcheck gemacht, das jetzt so machen können und eine hoffentlich stabile Sendung aufzeichnen können.
Asia ist noch vor anderthalb Jahren ist noch hierher gekommen.
Ganz genau, die saß hier mit bei uns am Wohnzimmertisch.
Ja.
Und Daniel
im Studio,
Martin.
Im Studio, sie, nicht am Wohnzimmertisch.
Im Studio, in unserem Wohnzimmerstudio.
Ja. Und Daniel Martin ist uns
also
zugeschaltet.
Ihr baut jetzt schon gleich, ihr baut jetzt Druck auf. Ich hätte auch kommen sollen, wollt ihr sagen, oder?
Du hättest auch kommen sollen. Also come on, Stuttgart, Berlin, das ist ja nun keine
mit
Strecke.
Mit dem Sprinter.
Ja,
ich hab mal in Stuttgart, wie du weißt, habe ich in Stuttgart mal Lehre gehabt, Martin, Daniel Martin.
Echt?
Und ich bin in der Tat geflogen.
Ja, nee, Fliegen mache ich aus ökologischen Gründen überhaupt nicht mehr, schon seit geraumer Zeit. Aber Bahnverbindung, das geht, du hast völlig recht. Nur, weil wir haben jetzt gerade laufendes Semester und es ist alles etwas herausfordernd mit Corona und digitalem Semester.
Ja. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, es war mein erste Inlinesflüge, die ich jemals gemacht habe. Und das ist die Hochschule für Dani Martin, was ist das? Die Hochschule für Musik? Nee, die da, wie heißen die?
HMDK.
Genau.
HMDK.
Das ist Hochschule für Musik und darstellende Künste.
Genau, und die haben gesagt, die haben noch nie jemanden eingeflogen. Und dann habe ich ihnen gesagt, dass das ja wesentlich billiger ist. Und dann bin ich geflogen nach Stuttgart. War ein bisschen dekadent, ich gebe es zu.
Du bist auch ein bisschen dekadent.
Ich hatte manchmal auch so Mitte-Hipster-Klamotten an, so wie es sich gehört. Ich hatte so ein veganes Shirt an von Wunderkind, ein bisschen Werbung. Und habe mich dann sozusagen, Wunderwerk, und habe mich dann damit morgens quasi mit meinem Handgepäck in den Flieger gesetzt und bin dann, zum Anpfiff von Hertha war ich wieder da. Okay.
Öko-Daniel von Berlin nach Stuttgart geflogen und zurück.
Also, Daniel Martin ist in Stuttgart, wir sitzen in Berlin. Der eine Corona-Hotspot grüßt den anderen Corona-Hotspot.
Ja.
Daniel Martin, wir haben uns kennengelernt das haben wir gerade versucht zu eruieren. Daniel Martin,
ich bin sicher vor 4 Jahren, 2016 war das.
2016 in Mainz auf einer musikwissenschaftlichen Tagung, wo du an einem an einem sehr gemütlichen Roundtable zu Jazz teilgenommen hast.
Richtig? Genau, ich war da sogar auf 2 Panels. Ich habe noch in einem Panel zur Schlussgestaltung teilgenommen, hatte irgendwie mehrere Vorträge. Aber genau, es gab das Panel zur Perspektiven der Jazzforschung oder so hieß es, glaube ich.
Genau, und dann haben wir uns überlegt, also jetzt, das war, ich habe schon wieder vergessen, 4 Jahre, meine Güte. Haben wir uns überlegt, wir können ja mal eine Folge mit dir machen, wir können dich ja mal einladen. Wir wollten die Folge dann so mehr oder weniger nennen, Musikgespräch trifft Daniel Martin Feige, weil du ja sehr vielseitig bist und auch einen Musikbezug hast. Und wir dachten uns, du erzählst einfach mal kurz, wer du bist und vor allen Dingen, was ich sehr spannend finde, wie dein Bezug zur Musik ist.
Genau, für unsere Zuhörenden dort draußen. Ich glaube, unsere Zielgruppe sind so 20 bis 30 und Musikwissenschaft am Studieren vor allem. Plus ein paar Ausreißer altersmäßig nach oben. Magst du ein bisschen was über dich erzählen, Daniel?
Kann ich machen. Das ist, also ich muss mal überlegen, das ist immer eine schwierige Gattung, sozusagen Selbstpräsentation. Ich kann meinen Lebenslauf runterraspeln, aber ich kann ja mal sagen, was mich mit der Musik verbindet. Also erstmal habe ich familiäre Affiliation zur Musik. Ich bin mit einer Musikwissenschaftlerin verheiratet, habe aber vor allen Dingen auch mal eine Zeit lang Jazzklavier studiert an der Musikhochschule in Amsterdam. Und bin dann, da habe das nicht ganz abgeschlossen und bin dann tatsächlich irgendwie in die Philosophie gegangen, habe da die ersten Jahre mich nur mit komplizierten Fragen der Wissenschaftstheorie beschäftigt, Theorie der Physik und Biologie und so weiter, und bin dann doch irgendwie aber tatsächlich über nicht große Umwege letztlich zu meinen alten Interessen eigentlich in der Kunst und der Ästhetik zurückgekehrt. Und jetzt kann man sagen vielleicht, dass ich, also ich würde zumindest sagen, dass einer meiner Forschungsschwerpunkte Fragen der Musikästhetik sind, mit einem Schwerpunkt auf Jazz, Popularmusik und in den letzten Jahren auch ein bisschen verstärkt der neuen Musik. Und da habe ich relativ, da publiziere ich relativ viel zu, habe auch gerade ein paar neue Sachen im Spiel. Und ich habe sozusagen sowohl ein biografisch-praktisches Interesse an der Musik, als auch irgendwie ein akademisch-philosophisches Interesse an der Musik.
Ja, spannend. Ich habe mich dann natürlich vorhin beim Soundcheck, den Daniel Martin und ich vorhin gemacht haben, direkt in die Nesseln gesetzt und habe ihn erstmal als Musikwissenschaftler angesprochen. Und du selber, habe ich bei Akademia auch gesehen, ich habe mir dein Akademia-Profil angeschaut, du selber bezeichnest dich dort als Philosoph und Jazzpianist. Trifft das zu?
Ja, das ist schon älter, das mit dem Jazzpianist hat so seine Grenzen. Ich meine, ich habe nicht mehr viel Zeit zu spielen. Ja, ich habe auch Kinder und so weiter und habe eine Professur und bin da trotzdem in der Forschung noch aktiv. Also das, ich finde, es gibt halt große Unterschiede zwischen dem, was in der Musikphilosophie und Musikwissenschaft passiert, und ich wäre da einfach bescheiden. Ich habe einfach von zentralen, zum Beispiel Kompetenzen in der Musikgeschichte, da kann ich nicht mithalten mit Musikwissenschaftlern, und das ist nicht mein Feld von Expertise, würde ich sagen. Da mit einem Kollegen Richard Klein, der eine ganz schöne Einführung in die Musikästhetik bei Younes geschrieben hat, würde ich immer sagen, im guten Fall ist das eine Art von Arbeitsteilung. Man kann sich aneinander reiben, man kann was voneinander lernen. Und so sehe ich das letztlich aus. Das heißt, die Fragen, die ich behandle, sind nicht, haben natürlich Schnittmengen viele zu musikwissenschaftlichen Fragen, sind aber doch andere Fragen und auch andere Arten, mit in die, auf die ich mich mit ihnen auseinandersetze. Und das war also das war keine in den Nesseln sitzen, sondern es war einfach auch von meiner Seite aus ein bisschen bescheiden. Also ich glaube, in Kerndisziplin der Musikwissenschaft bin ich niemand, der in der Forschung aktiv ist.
Kommt ja auch immer darauf an, was Musikwissenschaft ist. Wir haben in der letzten Folge uns die Frage gestellt, was ist Musikwissenschaft, und auch so ein bisschen darauf verwiesen, was es da für Betätigungsfelder gibt. Und ich habe da mal eine Internet-Mini- Forschungsstudie angestellt und habe mir einfach mal angeschaut, wie unterteilen Wikipedia-Artikel das Fach Musikwissenschaft innerhalb des Wikipedia-Artikels Musikwissenschaft in unterschiedlichen Sprachen. Und abhängig auch davon, ob ich jetzt mir den Spanischen, den Englischen, den Holländischen oder Deutschen angeschaut habe, war die Unterteilung immer unterschiedlich. Und ich glaube, beim Spanischen war es so, dass da explizit auch Musikphilosophie aufgeführt wurde. Und da ist jetzt dann die Frage, ist das eher Musikwissenschaft, ist das eher Philosophie oder im besten Falle beides?
Apropos, kein Wikipedia-Artikel von Daniel Martin Feige. Was ist da los?
Ja, ich verbiete meinen Studierenden Wikipedia zu benutzen für Hausarbeiten, kann ich schon mal sagen. Ich habe gemerkt, dass ihr das Format habt und so weiter. Ich bin nicht so ein riesen Wikipedia-Fan, weil natürlich, wenn man sich in den Debatten auskennt, das macht, spießt ihr ja auch auf, wenn ich es recht sehe. Ihr habt ja eine Evaluierung dann immer dieser Artikel. Gibt es da doch Sachen, die manchmal echt einfach schon schräg sind.
Sehr schräg,
ja, also, oder sehr idiosynkratisch sind, und mich stört das überhaupt nicht, dass ich keinen Wikipedia-Artikel habe.
Nein, wir haben, ich verweise auf unsere Gustav Mahler-Folge, da ist der Wikipedia-Artikel sehr unterhaltsam. Wobei auch schon teilweise er auch antisemitische Züge hat und so. Also da haben wir uns ja ganz schön drüber ausgelassen. Also wir gehen ja sehr kritisch mit Wikipedia um.
Ja.
Also naja, so unterschwelligen Antisemitismus, ne? So einer, der halt so in den 90er Jahren noch unter normal durchgegangen wäre, um es mal ein bisschen provokant zu sagen.
Ja klar, ne? Einfach simplifizierte Narrative des Jüdischen bei Gustav Mahler.
Ja, klar.
So würde ich es mal versuchen. Genau.
Das ist unappetitlich. Muss ich nochmal nachhören, also.
Ja, es ist teilweise unappetitlich und teilweise dann aber auch sehr interessant, wenn man sich mit Wiki beschäftigt, teilweise Sachen völlig verkürzt,
ja.
Andere dann wieder ellenlang. Aber gut, kein Wikipedia-Artikel aus Daniel Martin Feige verbietet seinen Studenten, Wikipedia zu benutzen. Aber festgehalten.
Zumindest in Hausarbeiten. Sie dürfen sonst machen, was Sie wollen, Sie sollen es nur nicht zitieren, weil es halt doch eine, wie ihr selber artikuliert sozusagen, doch eine schwierige Quelle ist, gewissermaßen.
Ja, es existiert da halt kein Double-Blind-Peer-Review, ne?
Ja.
Genau.
Ich habe zusätzlich mal eine kleine Internetrecherche gemacht. Sollen wir damit einsteigen, wo wir gerade noch bei der Vorstellung sind?
Zu Herrn Feige, meinst du?
Zu Herrn Feige?
Hast du im Internet gewühlt?
Ich habe im Internet gewühlt, weil Wikipedia war ja nicht
krass.
Da.
Krass, ja, bin ich gespannt. Erzähl mal.
Googlest du dich manchmal, Daniel Martin?
Ich habe zumindest irgendwann mal geschaut, was für so banane Bilder von mir existieren im Netz, aber es war relativ überschaubar, wenn ich es richtig sehe. Also.
Ach, die Bilder sind ganz gut. Nein, ich habe das vor allem vor dem Hintergrund gemacht, dass ich mich natürlich auch informiert habe, was sind denn deine Forschungsbereiche und mit wem spreche ich da, weil anders als mein Kollege Daniel Siebert sind wir uns ja vorher, zumindest soweit ich das weiß, nicht begegnet. Und ich habe bei Ecosia gesucht, die ökologische Suchmaschine.
Oh, also jetzt nicht so wie ich.
Die pflanzen mal Bäume an, ne, für jeden Klick.
Die pflanzen mal Bäume. Ich glaube nicht direkt für jeden Klick ein, aber
dann kann ich ja weiter Inlandsflüge machen.
Kannst du weiter Inlandsflüge machen.
Ja, leicht sich das aus, ist doch in Ordnung. Ja.
Genau, und bin dann natürlich auf deinem Profil bei der Akademie der oder für Bildende Künste in Stuttgart.
Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste.
Der Bildenden Künste, genau. In Stuttgart gestoßen und noch einem Profil bei der FU, das ist aber veraltet, ne?
Ja, das war mein damaliges, genau. Als ich in Berlin war.
Und hab da mal so geschaut, worauf ich noch stoße und hab festgestellt, dass du bist ja jetzt noch nicht sehr alt, also hier über App zugeschaltet, können wir auf dem Bildschirm einen Mann in den besten Jahren auch noch mit ausreichend.
Ja, immerhin endlich mal einer, der Kopf älter ist als ich. Erkennen. Also insofern.
Aber nicht viel älter.
Ja,
oder?
Wahrscheinlich nicht viel. Ja, ist egal. Komm, versteht es jetzt?
Ja.
Erzähl weiter. Ja?
Ich habe gesehen, du hast sehr, sehr viel geschrieben. Ich finde, du hast sehr viel geschrieben. Also viele kleine einzelne Artikel. Ich war sehr beeindruckt von dem. Von den Büchern, die du allein schon bei Suhrkamp veröffentlicht hast, darauf stößt man schnell auf dein Autorenprofil bei Amazon. Und was ich aber auch gesehen habe, und das freut uns, glaube ich, immer so ein bisschen als Leute, die jetzt auch versuchen, Wissenschaft über die akademischen Strukturen hinaus zu denken, auch schöne Artikel in online, auf Homepages, was habe ich gefunden, Beitrag bei Spiegel Kulthypothesis.org oder eben auch Interviews in der ARD-Audiothek zu Musik bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Du bist da sehr aktiv und sehr viel am Wühlen und so ein bisschen passt das ja auch zu den Forschungsschwerpunkten, die du setzt, glaube ich, so ein bisschen. Ich habe das mal auch aufgrund deines Profils bei der Akademie mir rausgeschrieben, als quasi systematisch gehst du Richtung Ästhetik, theoretische Philosophie und Kulturphilosophie und historisch liegen deine Schwerpunkte beim deutschen Idealismus, kritischer Theorie und philosophischer Hermeneutik. Ich würde versuchen, darüber, über dieses Tätigkeitsfeld von dir den Bogen zu schlagen hin zu der Frage, warum befasst du dich mit diesen einzelnen Sachen? Du hast das gerade schon biografisch einmal begründet, wie dein Zugang zu Musik sich darstellt. Und ich frage mich allerdings auch, wie gehst du das Ganze dann inhaltlich, methodisch an, wenn du dich mit Musik auseinandersetzt?
Ja, also ich meine, man kann ja nochmal sagen auch, ich habe auch ein Buch zum Beispiel zu Videospielen geschrieben und jetzt eins zum Design. Ich bin hier auch in der Designfakultät mit der Professur angesiedelt. Und die Sache, ich habe ja in der Musikästhetik mit dem Buch zum Jazz begonnen. Und was die Projekte verbindet, ist, dass es scheinbar randständige Bereiche der Ästhetik sind, würde ich sagen. Das sind irgendwie Gebiete, die nicht kanonisiert sind, wie es, gut, Jazz ist auch irgendwie jetzt eine etablierte Kunstform irgendwie, ja, aber bei Videogames ist es bis vor kurzem immer noch irgendwie unklar, was es eigentlich ist. Design ist auch irgendwie ein schwieriger Bereich. Und wenn man da mal eine Agenda ausmachen will, interessiert mich eigentlich in der Ästhetik, interessiert mich immer, von diesen vermeintlichen Randbereichen ins Zentrum zu gucken. Wie sich die Grundbegriffe neu ausnehmen, wenn wir halt mal nicht durch Brahms und Mahler auf Fragen der Musikästhetik schauen, sondern das vielleicht mal von Coltrane tun oder auch von der Popmusik oder mal gucken, was eigentlich ein Medium ist, wenn wir es ausgehend vom Videospiel angucken und nicht vom Film oder der Fotografie. Und das ist so ein bisschen meine Agenda, dass ich also einfach ein Interesse habe an diesen Gegenstandsbereichen, glaube, die sind philosophisch ernst zu nehmen und nicht irgendwie marginale Bereiche. Die sind auch alle, die ich da beackere, würde ich sagen, sehr etabliert. Ja, die haben irgendwie eine große kulturelle Relevanz. Ich glaube halt, wenn man zum Beispiel über Design nachdenkt, muss man ganz anders über Grundbegriffe der Ästhetik nachdenken, als wenn man über Kunst nachdenkt. Denn das sind irgendwie funktionale Gegenstände und die sind, können ethisch problematisch sein oder nicht und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen die Agenda, die ich da damit habe, glaube ich.
Ja. Darf ich fragen, wie die Designausrichtung bei dir am Institut genau ist? Das ist ja nur eine Akademie, also da werden letzten Endes Studierende in Design ausgebildet, damit sie später, was weiß ich, als Produktdesignerin oder als,
genau,
was weiß ich, Kleidungsdesigner oder so arbeiten können, richtig?
Ja, genau. Es ist ja so, die Ästhetik ist so ein bisschen aus den akademisch-philosophischen Instituten gedrängt worden, kann man einfach mal sagen, weil die Lehrstühle alle jetzt für theoretische und praktische und Geschichte und Logik besetzt werden. Das heißt, wir, die Ästhetiker, die jetzt da eine Venia haben, die sitzen in weiten Teilen an Kunsthochschulen, was auch nicht schlimm ist, weil man einfach nah an der Praxis ist, ja. So wie es auch schön wäre, wenn es an Musikhochschulen häufiger solche Stellen mal gäbe, dann, weil man da auch einen anderen Bezug sozusagen zu den Gegenständen hätte. Aber tatsächlich ist es so, dass ich hier in den Studiengängen quasi sowas wie ein wissenschaftliches Rahmenprogramm und die theoretische Ausbildung, die mit den Studierenden macht, dass ich die einfach mit einschlägigen Diskursen vertraut mache, auch mit in der Ästhetik, in der politischen Philosophie. Im Design gibt es jetzt in den letzten Jahren ziemlich ein starkes, gestiegenes Interesse auch an der theoretischen Selbstvergewisserung, meinem Eindruck nach, und da versuche ich so meine Rolle hier zu spielen am Institut. Und wir haben eigentlich als Studiengänge Kommunikationsdesign, Produktdesign und Textildesign, klassische Bereiche. Okay. Weil du hast ja nach den methodischen Fragen, vielleicht möchte ich da nochmal so ein Statement hier, also so einfach, was die Abgrenzung auch von Musikwissenschaft und Musikphilosophie angeht, das klang auch eben schon an, was ich mir angucke, sind eigentlich sowas wie die musikästhetischen Grundbegriffe, was immer dazu gehört, das ist ja sehr umstritten, ja, Klang, Werk, Improvisation, Aufnahme, da habt ihr ja auch, wie ich finde, eine super Folge zum Sampling gemacht, die ich mir angehört habe, und diese Phänomene gucke ich mir nicht, obwohl ich natürlich historisch informiert sein muss, in der historischen Genese an, oder ich mache auch keine empirischen Studien, was Leute dazu glauben. Ich fahre nicht ans Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik nach Frankfurt und lege da Leute irgendwie vor eine Experimentanordnung, sondern ich überlege reflexiv sozusagen, wie wir diese Begriffe sinnvoll verstehen sollten und frage dabei auch, was diese Praktiken und Gegenstände eigentlich für eine Relevanz für uns haben. Deswegen ist es auch nicht so, dass ich mir exotische Gegenstände suche, sondern diese vermeintlichen Randgebiete liegen mir alle am Herzen, um es mal so zu sagen. Ja, auch die Videogames ist ein Medium, mit dem wir wahrscheinlich auch alle drei hier im virtuellen Raum aufgewachsen sind. Man kennt das irgendwie in unserer Altersklasse und es gab da immer Sachen, die mich gekriegt haben, wo ich dachte, da ist irgendwas spannend dran. Und so sind das schon Gegenstände, die mir alle was bedeuten und von denen, über die ich dann sozusagen nachdenke und versuche einfach zu klären in Form des Schreibens, was wir sinnvollerweise dazu sagen können. Und da gibt es bei mir auch eine Kontinuität eigentlich von der musikalischen Praxis, weil ich sagen muss, ich habe angefangen, viel zu schreiben und konzentriert zu schreiben, seitdem ich, das ist fast tiefenanalytisch, irgendwie angefangen habe, über den Jazz zu schreiben. Ich habe das jahrelang vermieden, mich zu sozusagen meiner abgebrochenen künstlerischen Laufbahn zu äußern, auch zu der Musik, die mir besonders am Herzen mal lag. Und seitdem ich angefangen habe zu schreiben, fiel mir das Schreiben auch einfacher.
Ja.
Ich schreibe Bücher gewissermaßen so ein bisschen so, wie ich früher am Klavier gearbeitet habe, kann man sagen.
Die Philosophie des Jazz, das jetzt irgendwie jetzt poppig als Breakthrough zu bezeichnen, ist vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so, aber also so würde ich das so ein bisschen so sehen, so. Also das hat auf jeden Fall, das hat sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Ist ein ganz spannendes Buch. Wie gesagt, ich versuche die Bridge. You can see the bridge. Gibt es dieses schöne Lied von Led Zeppelin?
Also, ich kenne Bridge over Troubled Water.
Nein, das ist was anderes. Darüber wollten wir letztes Mal sprechen, haben wir nicht gesprochen. Über Bridge Over Troubled Water.
Machen wir nochmal.
Das ist ein sehr schönes Lied, da kann ich sehr viel zu sagen. Ich kann auch was zu Led Zeppelin sagen. Ich wollte was sagen zu Philosophie des Jazz. Das ist 2014 erschienen, richtig?
Ja, genau.
Und was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob ich es vorwegnehme, ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen zu freestylen. So. Du sagst ja, du beginnst da so ein bisschen, es ist sozusagen ein Buch zum Unterschied zwischen Jazz und europäischer Kunstmusik und dann geht es halt um Werk und Improvisation. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, um die Frage ein bisschen provokant zu stellen, dass die Improvisation des Jazz, daran definierst du so ein bisschen auch den Kunstbegriff dessen oder dass sich halt sozusagen das bewegt. Also ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass quasi eine Improvisation des Jazz nur in der Timeline funktioniert. Also du kannst am Ende des Stückes erst wissen, ob das sozusagen gelungen ist oder nicht. Ne?
Ja, genau.
Und ich bin der Meinung, dass du diese Denkidee so ein bisschen in den, wenn es jetzt um die Monografien geht, weil du vom Computerspiel gesprochen hast, dass du das so ein bisschen übernimmst. Ne? Du kannst erst sagen, dass Monkey Island ein gelungenes Spiel ist, wenn du das Ende kennst. So, das ist sozusagen in Bewegung ist, ein Kunstwerk in Bewegung.
Das finde ich jetzt nicht ketzerisch. Ich glaube halt, das ist eine Grundbestimmung des Ästhetischen tatsächlich, nämlich dass wir es damit Gegenstände zu tun haben, die wir halt nicht einfach auf eine Regel bringen und wie Abziehbilder mechanisch produzieren, sondern die man irgendwie echt sich individuell anschauen muss. Aber das finde ich, das finde ich ganz gut beschrieben eigentlich. Im Gamesbuch behandle ich ja auch die, versuche ich eine ästhetische Perspektive auf diese Gegenstände zu werfen, und da ist es dann halt so, dass man nicht mehr sagen kann, Monkey Island ist einfach ein Blueprint von allen Adventures, sondern wenn das Ding echt stark ist, macht das was auf eine eigene Weise, was man auch nur da bekommt, wenn man das spielt, ja. Das würde ich zumindest auch von den klassischen LucasArts Adventures, wenn wir dabei sind, sagen, dass sie irgendwie jeweils doch auch eine andere Art und Weise haben, auf die sie mit ihrer Mechanik arbeiten. Manic Mansion hat einen anderen Humor, funktioniert anders als Monkey Island zum Beispiel.
Ja, sehr prägend, sehr kanonisch, auch für mein ganz persönliches Leben.
Alle Kinder der 80er.
Ja. Sie kann ja leider nicht mitreden, das ist, er guckt schon ganz traurig.
Ich bin zum einen 88er Jahrgang, und ich habe aber auch, glaube ich, die Phase, wo viele Leute viel Computer oder Videospiele spielen, die habe ich mit Gitarre spielen verbracht.
Ach, das tut also mir leid für dich.
Ich habe ganz paar Sachen so als Teenager gespielt, aber das einzige Spiel, wo ich sagen würde, da habe ich mal ein paar Wochen ein bisschen mehr reingeschnuppert, war damals Jedi Knight 2. Und ansonsten bin ich nie über irgendwie mal als Kind Autorennen oder sowas hinausgekommen. Auch Jedi Knight 2 habe ich, obwohl ich viele Cheats besessen habe, nie durchgespielt.
Ja, ist auch schwierig von Raven Software, ja, ganz fieses Spiel.
Ist ja,
ganz
kennt gut. Sich aus hier. Ja,
nee, aber ich weiß. Ich meine, also man kann ja auch beides machen. Ich habe ganz lange wie blöd E-Bass gespielt neben dem Klavier und dann war irgendwann am Punkt, wo ich mich frage, studiere ich jetzt Bass oder Klavier, und das habe ich gemacht und habe trotzdem immer noch mal Spiele gespielt und auch Romane gelesen. Ja.
Aber ich glaube, Daniel Martin hat sowieso ein bisschen zu viel, der hat mehr Zeitkontinuum als wir. So, vielleicht ist das so, ich weiß es nicht ganz so, vielleicht hat er ja irgendwas erfunden, was so Zeit, wo man sich Zeit kaufen kann.
So ein Stundenglas wie Hermione Granger bei Harry Potter.
Ja, that's the point. Es ist in der Tat so, dass ich bei Monkey Island 2 zum Beispiel, da war ich ja noch ganz live dabei, das waren 12 Disketten, Dani Martin, ich weiß noch ganz genau, es waren 12 Disketten.
Auf dem
Amiga war das, ja. Amiga 500.
Ja, okay. 12 waren ja stimmt.
Disketten an alle da draußen. Das sind diese lustigen kleinen Dinger, die es nicht mehr gibt. Und das waren so, dass man wirklich abends ins Bett gegangen ist und nicht einschlafen konnte, weil man halt einfach nicht weitergekommen ist, 2 Stunden, um dann halt zu sagen, ey komm, ich gehe jetzt mal ins Bett, und dann ist man nächsten Morgen aufgewacht und man wusste die Lösung. So, also das sind sehr prägende Ereignisse in meinem, da hat sich mein Gehirn auch einfach vergrößert.
Im Schlaf sogar.
Nein, einfach, also ich meine, da kann man mal sehen, wie wichtig so ein Computerspiel halt auch einfach für die Denkprozesse war. So, ne, das waren ja einfach Lösungen. Aber, vielen Dank dazu. Ich frage mich, wenn wir jetzt schon bei dem Computerspielbuch sind, ob ich da meine Frage zu stellen soll, Sien, oder ob ich die hinten ranstellen soll.
Bitte, hau raus.
Was ich sehr interessant finde, Daniel Martin, an dem Computerspielbuch ist, dass du in der Tat in der Einleitung einen Kanon schreibst, so, ne? Den du natürlich so nicht nennst und wo du ja selber sagst, dass der sozusagen noch bearbeitet werden soll, aber das ist so ein bisschen, um es mal jetzt in der merkantilen Fachsprache auszudrücken, für mich so ein bisschen der Unique Selling Point, ne? Also ich finde eigentlich sozusagen, ey, welche 100 Computerspiele nennt denn Daniel Martin jetzt? Das finde ich eigentlich spannend. Der Rest ist mir persönlich, war mir hier und da ein bisschen intellektuell zu hoch. Das gebe ich zu. Don't blame me. Wie stehst du zu dieser Einleitung, dass du da wirklich auch ein bisschen Name-Dropping betreibst? Das würde mich mal interessieren. Wie bist du drauf gekommen? Wie würdest du das bewerten? So.
Also ich meine erstmal, das Buch ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, die Rezensionen in Zeitungen haben sich vor allen Dingen auch auf bestimmte Teile wie den Endteil zur Kunst gestürzt, der glaube ich unglaublich gut zu lesen ist, und es gibt dann andere, wo es begriffstheoretisch wird, die sind halt schon, da gehe ich in aktuelle Debatten in der Ästhetik rein, das ist auch schon fachlich dann ganz klar, philosophisch fachlich, das sehe ich auch so, aber ich glaube die Hälfte des Buchs ist eigentlich für jeden ganz gut zu lesen, würde ich denken, und die andere Hälfte nicht so. Name-Dropping würde ich nicht sagen, aber ich verstehe, was du sagst, und ich da haben mich auch für ein paar für gescholten, klarerweise, weil ich mich in der Darstellung, ich bin niemand, der, ich arbeite zwar über Geschichtsphilosophie durchaus, aber der sozusagen historische Narration jetzt erstmal, der das Genre bespielen würde, ich orientiere mich viel an dem Games-Journalismus, den ich sozusagen kannte aus meiner Jugend da, und auch an den Autoren, die da aktiv sind und die ich immer gerne gelesen hatte. Und Das ist ja ein Buch bei Suhrkamp. Ich habe es beim Jazzbuch nicht kapiert. Ich habe da ein Jazzbuch geschrieben, weil das Thema mir auf den Nägeln gesessen hat, eigentlich einen langen Essay, der dann ein Buch geworden ist. Und dann wurde mir erst danach klar, weil es extrem breit rezipiert worden ist und auch sich gut verkauft hat und so weiter, dass das auch in dem Verlag natürlich mit so einem Thema doch was Besonderes ist. Und beim Gamesbuch war es mir klarer, deswegen war mir auch klar, dass nicht alle Leser das Medium hoch und runter kennen. Und die Funktion dieses Kapitels war ja letztlich einfach so, das habe ich auch gesagt, passt mal auf, wenn ihr euch nicht auskennt, hier habt ihr Material, um ein bisschen was für die Anschauung zu gewinnen, was Unterscheidungen sein könnten. Und natürlich, wenn man zwischen den Zeilen liest, das ist sowieso so ein Spiel von mir, bestimmte Sachen erwähne ich gerne, weil sie mir am Herzen liegen, ohne dass ich sie ausinterpretiere. Verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Also, wenn ich Spiele wie Jagged Alliance, Baldur's Gate oder auch Monkey Islands erwähne oder sowas, das sind schon Spiele, die ich in verschiedenen Hinsichten wirklich für toll und interessant halte. Und manchmal sind es auch meine Beispiele, die ich verwende, die so Vorlieben vielleicht sehen lassen, obwohl es mir an der Stelle gar nicht darum geht. Aber eigentlich war die Idee, da ist ein Spektrum, so ein Panorama aufzumachen eigentlich für Leser und Leserinnen, die auch mit dem Medium nicht so eng vertraut sind. Im Jazzbuch ist es ja ein bisschen ähnlich vielleicht, sein Buch ist da ein bisschen karger, aber im Jazzbuch habe ich auch immer mal, Herbie Hancock kommt häufig vor, Bill Evans habe ich hoch und runter gehört und gespielt damals, Brad Meldau und John Coltrane vor allen Dingen, das sind dann doch so Sachen, wo ich die so ein bisschen bekennerhaft dann, also ich meine, das ich glaube, es ist halt totaler Quatsch zu glauben, eine philosophische Explikation zu machen, ohne sich dessen bewusst zu sein, von wo man eigentlich aus schaut. Je nachdem, was für Musik man hat, guckt man sehr verschieden und mir ist völlig klar, dass ich auch nicht brillenlos schaue oder nicht ohne Kanon vielleicht nicht, aber nicht ohne Referenzpunkte, von denen aus ich denke. Und die kann man auch offenlegen und das versuche ich so ein bisschen vielleicht an den Stellen auch.
Ja.
Bisschen das frei nach Hunter S. Thompson, es gibt eh keinen objektiven Journalismus.
Ah ja, ich weiß es gar nicht. Also ich sehe darin eine eigene Objektivität. Ich habe jetzt, ich habe jetzt leider einen Kanon geschrieben, ihr könnt mich ohrfeigen. Ich habe ja gerade ein neues Musikbuch, das erscheint bei der AV-Edition in Stuttgart nächstes Jahr, Musik für Designer. Da habe ich am Ende tatsächlich Hörempfehlungen aus dem Bereich europäische Kunstmusik, Jazz und Popmusik. Das ist auch ein Buch, das sich nicht an Musikwissenschaftler dezidiert wendet, sondern an Designer und Designerinnen. Und da habe ich einfach mal überlegt, also das ist nicht unschuldig und es soll auch gerade kein Kanon sein, das sage ich da auch am Ende. Aber das Buch endet eigentlich mit einem Schweigen und einer Öffnung einer Liste von Sachen, die man vielleicht mal reinhören könnte, um sich Sachen klarzumachen oder um Sachen zu entdecken, die einem gefallen. Also ich stehe so ein bisschen zu dieser ganzen Kanon-Debatte, die es ja auch in den anderen Künsten gibt, glaube ich halt ohne, also es wäre totaler, es ist nichts ungerecht daran, über bestimmte Gegenstände nachzudenken und über andere nicht, solange man das explizit macht. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist was total ungerecht zu glauben, Brahms sei das Zentrum der Musikwelt und alles andere sei nicht da. Das ist dumm und blind. Aber es ist doch kein Problem, finde ich, wenn man sagt, ich erzähle eine Geschichte von Brahms und Mahler und so weiter. Wenn ich mir in dem Moment sehr bewusst bin, das auch explizit mache, dass da ganz viel natürlich fehlt und man auch andere Geschichten erzählen kann.
Ich finde, das bringt zum einen Persönlichkeit mit in die Texte, weil letztlich muss es ja irgendwie auch gelesen werden. Irgendwelche Beispiele helfen immer und man muss ja eine Auswahl treffen. Und gleichzeitig finde ich, so wie du, Daniel Martin, das auch angesprochen hast, sofern man das vor dem Hintergrund einer expliziten Selbstpositionierung auch vornimmt, ist so etwas ja auch total legitim. Also ich bin stark soziologisch, ethnologisch geprägt bei meiner Arbeit. Mhm. Und wenn ich mir eine Frage stelle, dann gehe ich halt nach draußen und frage Leute und spreche mit denen und so weiter. Und gerade in der Ethnologie ist ja auch so eine Selbstpositionierung vor allem in den letzten Jahren noch mal viel, viel wichtiger geworden, weil ich ja auch in meiner Forschungsarbeit auf mein Forschungsfeld einwirke. Also
Prosa schreibt ihr.
Ich schreibe keine Prosa. Ich schreibe keine Prosa. Ich schreibe in mein Forschungstagebuch schreibe ich eine Art Prosa.
Ich habe ein paar Diss mal gelesen, also gerade mit Musikethnologen, so, ja. Da streiten wir uns ja teilweise richtig verjagt, ne? So Kolleginnen und so, weil ja. Ich halt denen gesagt habe, was schreibt ihr denn für Texte? So, also Texte, wo drin steht, also ich bin ja eigentlich so, also die machen dann irgendwie ein Framing und sonst wie was und eine Positionierung am Anfang, wo ich als historischer Musikwissenschaftler denke, so WTF. So, also das ist schon erstaunliche Unterschiede teilweise, ne? Also.
Da gibt es riesige Unterschiede und auch viele Debatten. Das können wir mal in einer extra Sendung machen.
Fand es auch sehr erstaunlich. Jetzt, ich habe meine Überleitung. Daniel Martin, ich habe meine Überleitung gefunden. Ja, I've seen the bridge. Super. Zu Musik und Narrationen.
Ich würde dir einen Jingle einspielen wollen.
Ja, zu unserer Sponsorenecke.
Sponsorenecke.
Willkommen in unserer Sponsorenecke, der uns freundlich unterstützende Verlag.
Transkript mit Namen.
Hat uns ein Buch geschickt, Frederik Döhl und Daniel Martin Feige haben ein Buch herausgegeben mit dem Titel Musik und Narration, philosophische und musikästhetische Perspektiven. Kleiner Hipster-Einwurf, wie das so ist in Berlin, im Hipster-Town, laufe ich nach Hause und wer kommt mir entgegen? Fred Döhl,
ja.
Auf dem Fahrrad. Frederik. So, und Fred und ich dann so, hey, komm, Daniel Martin ist nächste Woche bei uns und so, wir bestellen euer Buch vor, viel Spaß damit. Also so läuft es hier in Berlin, ja? So möchte ich euch
vorstellen. Schönen Gruß an Frederik, ich habe ihn leider lange nicht mehr gesehen, aber ja, wir haben sehr viel zusammen gemacht.
Ist ja. Quasi mein genau. Nachbar.
Ja,
wir schön. Wohnen im selben Kiez. Was nicht heißt, dass wir uns sehr oft über den Weg laufen, aber da natürlich ausgerechnet jetzt laufen wir uns über den Weg. Ich werde es ausrichten.
Ihr seid ja auch noch aus demselben Fach, muss man sagen, ne?
Ja, also, genau. Ja, dieses Buch ist untertitelt mit philosophische und musikästhetische Perspektiven.
2015 erschienen,
hat viele schöne Artikel und ich würde vielleicht, bevor ich dann ein bisschen in Medias Res gehe, Daniel Martin fragen, wie kam es denn zu dem Buch? Gibt es da eine kurze Genese zu?
Frederik, wir waren zusammen mit Kollegen in einem Berliner Sonderforschungsbereich zur Ästhetik und haben relativ viel zusammen gemacht, auch weil ich halt diese Musik ästhetischen Interessen habt, die jetzt auch nicht so verbreitet da waren. Und das Thema ist halt ganz interessant, weil es ein super schwieriges Thema und war und immer noch ist, ja, weil man erstmal in der Tradition zumindest der ästhetischen Theorie, Bildung häufig denkt, Musik und Erzählung hat ziemlich wenig miteinander zu tun. Ja, und da haben wir halt versucht, Perspektiven aus der Musikwissenschaft und von Musikphilosophie mal dazu versammeln und zu schauen, wie man eigentlich mit dieser Kontroverse umgeht oder was sich dazu sinnvoll sagen lässt.
Von dir ist ein Artikel drin, auf den können wir uns gleich stürzen. Ich würde zu Beginn vielleicht noch einmal ganz kurz einen Rundumblick über das gesamte Buch geben für die Leute, die uns draußen hören. Ihr hört wieder, ich habe hier das Buch tatsächlich und diesmal kein Blumenwasser drüber gekippt.
Ja, es sieht noch relativ vernünftig aus.
Ja. Und
wenn du weiter Transkriptbücher mit Blumenwasser, dann sind die noch irgendwann böse.
Stellen die mir keine
mehr ja, zu, richtig, ne? Ja.
Kriege ich keine Leseexemplare mehr, das wäre ja traurig. Deswegen, ich gelobe Besserung.
Sprich zu uns, Sien.
Ich finde, ihr habt hier eine gute Zusammenstellung und auch eine gute Waage gefunden zwischen Leuten, die stärker aus der Musikwissenschaft kommen und solchen, die stärker aus der Philosophie kommen und arbeitet auch so ein bisschen heraus, wo da Überschneidungen sind und wie Ästhetik, Musik, Narration, Philosophie irgendwie auch alle miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig befruchten. Was ich dann auch interessant beim Lesen fand, ist, dass es tatsächlich viele einzelne Artikel sind, die tatsächlich immer individuelle Perspektiven deutlich machen und auch das Vorwort, was Frederik und Daniel Martin geschrieben haben, ist relativ kurz. So, ihr fasst euch da, das sind 1, 2, 3. Eigentlich sind es 2 Seiten Einleitung und dann werden die einzelnen Artikel vorgestellt. Das heißt, ihr gebt hier eigentlich auch keinen größeren Rahmen oder auch keine Einschränkungen dahingehend, was denn jetzt tatsächlich bestimmte Begriffsdefinitionen angeht oder was irgendwie so das Grundkonzept dieses Buches ist. Und ich muss gestehen, ich habe nicht alle Artikel gelesen, aber ich bin mal so ein bisschen drüber geflogen und finde, dass sehr viele spannende Aspekte da einfach zu Wort kommen, die man vielleicht in so einer Art und Weise auch so versammelt, eigentlich sonst nicht so häufig findet. Also ich kenne wenig Bände, in denen irgendwie so eine Breite aufgezeigt wird, in denen dann auch überhaupt dieser Themenbereich so beleuchtet wird. Daniel Martin hat das ja auch schon angesprochen. Ästhetik, Musikwissenschaft, dann noch unter dem Stichwort Narration, findet sich irgendwie nicht so häufig. Und ich finde, es wird schon auch deutlich, was diese Konzepte oder auch Diskurse darum miteinander zu tun haben. Und ich würde jetzt ganz exemplarisch und weil wir das große Glück haben, den Autor heute auch hier zu haben und einen der beiden Herausgeber, dann einen genaueren Blick auf das Kapitel von Daniel Martin werfen, das den schönen Titel trägt, Musik als Paradigma ästhetischen Erzählens. Möchtest du da ein paar Sachen zu sagen, Daniel?
Ja, ich habe jetzt die Sponsorenecke eingeführt, aber ich habe meine Bridge nämlich gar nicht gebracht. Nämlich Die Bridge war, dass ich es sehr spannend finde, Daniel Martin, wie du dort schreibst. Also wie du dort schreibst, weil ich finde, du positionierst dich dort. Ich weiß, dass du das natürlich auch alles ein bisschen abschwächst, aber ich finde das eine sehr starke Positionierung, ne? Weil wir gerade vom Framing reden oder auch von so Standing. Da war ich in der Tat ein bisschen überrascht, auch als ich die Fußnoten gesehen habe, habe ich mich gefragt, schreiben denn Philosophen so? Lese ich zu viel Musikwissenschaftler?
Was meinst du denn, was meinst du? Verstehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz. Philosophen schreiben immer argumentativ und diskursiv und streiten uns bis aufs Blut. So sind wir.
Ja, kann ich schwer sagen. Also ich benutze ja das Wort ich nicht. Das hatten wir ja schon mal.
Ach so.
Ja. Ne? Und ich würde auch...
Mach ich halt anders.
Genau, und du schreibst ja richtig an den Fußnoten mit, du beziehst dich hier auf die Thesen von Hegel oder so. Ne? Oder was weiß ich als Beispiel. Also du sagst ja ziemlich klar, da der Gedanke kommt aus der Linie so und so. Ne? Und das kannte ich jetzt von meinen wissenschaftlichen Texten, kenne ich das in der Art auch nicht so. Also da war ich halt und dachte mir so, oh, das ist interessant, dass man sich da so klar, ne, ich wollte immer in meinem Buch schreiben, eigentlich bin ich Marxist, aber ich wollte es nicht so raushängen lassen, aber ich habe mich nicht getraut. So.
Ja, ich meine, das Interessante ist, finde ich doch, also das kann, ist glaube ich auch eine Fachkulturfrage, obwohl ich die auch sowohl in meinem als auch in eurem Fach, soweit, ich bin ja nicht vom Fach, aber ich lese natürlich viel und das ist ja nicht die einzige Kooperation, die ich zwischen sozusagen mit MusikwissenschaftlerInnen habe, dass trotzdem ich sagen würde, dieses auch das Ich muss ja, muss nicht eine Schwächung der Objektivität sein. Das Interessante scheint mir zu sein, dass man, da habe ich relativ viel zugearbeitet, eigentlich auch einen durchaus starken Anspruch verbinden kann, trotz einer starken Positionierung. Versteht ihr, was ich meine? Also
ja.
Ich habe relativ viel zum Begriff der Objektivität publiziert, weil ich glaube, es gibt eine eigene ästhetische Objektivität, an der man sich abarbeiten muss, sodass es gar nicht sich widerspricht, eine Perspektive zu haben und trotzdem irgendwas dadurch zu beleuchten gewissermaßen. Ne?
Absolut. Also du stellst dich ja hier auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht immer so schwer zu sagen, aber du stellst dich ja so ein bisschen gegen den Formalismus so und nimmst ja dann auch dieses Beispiel von Kendall Waltons, wo er
Kendall Walton, genau, ja.
Genau, wo er die diese Beethoven-Sonate beschreibt.
Mozart,
Entschuldigung. Oh, war mein Fehler. Mozart-Sonate. Und was ich ganz interessant fand, ist, weil wir von Positionierung sprechen, dass du ja auch so vom gelungenen Kunstwerk sprichst, was ich nebenbei bemerkt eine sehr stichhaltige, schöne Definition fand. Aber nee, sowas meine ich. Ich stolpere über sowas.
Ja, ne? So. Das ist ja auch kontrovers. Ich meine, das Interessante scheint mir einfach, das wäre so der Upshot, dass Kunstwerke Sachen sind, die irgendwie kraftvoll sein können oder kraftlos. So ist das gemeint. Also da kann irgendwas klappen oder nicht. Und das Gelingen ist nie was von außen als abstrakter, philosophisch oder irgendwie anderer Maßstab an sie rangelesen werden darf. Das darf nicht so sein, sondern der Gedanke, wenn ich von einem gelungenen Werk spreche, ist, was Werke aus sich selber heraus etablieren können. Und wir müssen natürlich darüber streiten, immer welche Werke das sind und wie sie zu lesen sind. Darum, das ist ja ganz klar. Ich meine, Walton, den finde ich halt ziemlich abwegig auf eine bestimmte Weise. Das ist ein sehr bekannter amerikanischer Ästhetiker. Der beschreibt wirklich handgreiflich narrativ eine Musik, dass er sagt, hier kommen Töne nacheinander, das ist wie ein zu spät einfahrender Zug. Also so wie vielleicht meine Tochter mit 4 Jahren über Musik geschrieben hätte oder gesprochen hätte. Entschuldigung, geschrieben bestimmt nicht. Also ich glaube, da ist was dran, dass wir Musik nicht bloß als Form im Sinne einer harmonischen Analyse verstehen dürfen, wenn man das so abstrakt beschreibt. Aber es kann auch nicht wahr sein, dass Musik so erzählend ist, wie Walton das beschreibt. Das scheint mir eine komische Interpretation zu sein.
Ja, die beim Lesen, finde ich, auch sich einer gewissen Komik nicht entbehren
ja,
konnte.
Ja, absolut.
Er meint es ernst.
Auf jeden Fall. Also. Ja, ich fand den Artikel sehr gut zu lesen, muss ich sagen. Also ich würde sogar sagen, für Leute, die mal in Musikästhetik, ästhetische Philosophie reinschnuppern wollen, eigentlich fast ein guter Basistext.
Oh, das freut mich.
Kurze Fußnote von mir. Also ich habe im Bett gelegen und gelesen.
Ja.
Und habe, das wird Daniel Martin freuen, habe meiner Frau zitiert. Also ich habe dann ab und zu mal zu ihr gesagt, die neben mir dann irgendein rum Belletristik gelesen hat, habe ich gesagt, hör mal kurz zu. Dann meinte sie, ja, hör mal kurz zu. Und dann sagte ich zu ihr, Kunstwerke sind keineswegs jenseits des Begriffs, sondern wenn man den Begriff des Begriffs richtig versteht, vielmehr selbst etwas, was sich in und durch den Begriff entwickelt. Das heißt zugleich, dass das, was ein ästhetischer Begriff ist, konstitutiv unabgeschlossen ist, da er sich, wenn man die Blickrichtung umkehrt, in und durch die einzelnen Gegenstände entwickelt, beziehungsweise nichts anderes ist, als die bisherige ästhetische Gegenstände und seine Unbestimmtheit im Lichte zukünftiger Gegenstände. Und dann hat sich meine Frau gefreut.
Schön.
Ja.
Das sind Bettgeschichten
bei Siemens. So läuft es bei den Siemens.
So. Sehr schön, ja.
Ja. Und dann sagte sie,
sonst was für... lest ihr so Hegels Logik noch am Abendtisch, genau. Wahrscheinlich so. Dann, nicht? Und
die sagt Adorn dann immer so, Dialektik. Ja, oder die ist Psychotherapeutin, die ist da ein bisschen profaner, weißt du, die macht Leute gesund, so, die, so, der muss man manchmal ein bisschen Geisteswissenschaftsfutter geben.
Ja.
So, wir checken das nochmal gegen, ob wir das nicht rausschneiden, die Passage, ja? Ich muss meine Chefin fragen, sonst
können wir machen,
gibt's
ja.
Ärger. Ja.
Zu dem Artikel, um den ganz kurz vielleicht zusammenzufassen, ja, da unterscheidest du, Daniel Martin, quasi zunächst erstmal zwischen Fabel und Sujet. Ich kenne das aus der Filmwissenschaft eigentlich vor allem, da ist es russischer Formalismus, das Stichwort ist schon gefallen, ein relativ etabliertes Konzept zur Betrachtung von Film, so habe ich es in meinem Medienwissenschaftsstudium kennengelernt. Lässt sich natürlich auf Kunstwerke generell irgendwie auch anwenden. Und dann machst du einen Vorschlag, nämlich, dass das Verhältnis von Begriff und Gegenstand der Ästhetik aus sich selbst heraus bestimmen muss und nicht normativ im Vorwege durch das Auftun solcher analytischer Kategorien wie Fabel und Sujet beschränkt sein sollte. So verstehe ich den Text und dann führst du das ein bisschen genauer aus, gehst darauf ein, dass Gegenstände selber, zum Beispiel Gegenstände der Kunst, halt eben keine Verkörperlichung von Begriffen darstellen. Dann fand ich das interessant, das könntest du vielleicht dann nochmal erläutern, weil sich mir das aus dem Text heraus so nicht hundertprozentig genauer erklärt hat. Behauptest du in der zweiten Hälfte, dass es neben theoretischer und praktischer Vernunft, ich habe hier Kant im Hintergrund rufen hören, auch eine ästhetische Vernunft gibt. Kannst du das genauer erläutern, Daniel Martin? Was verstehst du unter dieser ästhetischen Vernunft?
Ich meine, der Aufsatz ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Jetzt haben wir 2020, aber das ist ein Projekt, an dem ich immer noch sitze und das wichtig ist für mich. Also ich meine, theoretische Vernunft beschäftigt sich mit Fragen von Wahrheit, Wissen, Erkenntnis, praktische mit vor allem nicht nur Fragen der Ethik und Moral, sondern auch dem, was Handlungen sind. Und Kant hat ja jetzt auch eine Kritik der Urteilskraft geschrieben, in der eine Ästhetik drin steckt. Eigentlich meine ich damit gar nichts anderes als das, was du eben beschrieben hast. Nämlich, dass die Passage, die Daniel vorgelesen hat, ging ja auch in die Richtung, dass das Ästhetische, eine Beurteilung ästhetischer Gegenstände nicht außerhalb unserer begrifflichen Zugriffs ist. Da steigen wir nicht aus unseren Begriffen aus und gucken nur noch hin, das scheint mir völlig albern zu sein, sondern vielleicht aus einer kantischen und hegelischen Tradition und letztlich, um die Karten auf den Tisch zu legen, stark an Adorno orientiert, das habt ihr ja sicher auch gemerkt, ihr habt ja auch eine Folge dazu gemacht, ist mein Gedanke, dass gerade weil es so ist, dass der Begriffsgebrauch anders funktioniert, dass wir sozusagen Begriffe ins Spiel bringen, um den einzelnen Gegenstand nachzuvollziehen, irgendwie an ihm in seinen Konturen lang zu fahren und sozusagen ihn zu erschließen, dass wir deswegen nicht sozusagen über einen vorgefestigten Begriff verfügen können, was der Gegenstand ist. Wir müssen uns immer wieder in das Werk begeben, mit dem wir konfrontiert sind, in die Improvisation, immer wieder die neue Aufnahme hören. Also wir können nicht vorher wissen, bevor wir es erfahren haben gewissermaßen. Und die Wolte oder der Punkt meines Textes ist, dass es trotzdem nicht außerhalb von begrifflichen Fähigkeiten. Und das meine ich mit ästhetischer Vernunft. Ich würde es heute so beschreiben, dass ich sage, da geht es um eine Beurteilung des je besonderen Gegenstandes. Da sind unsere begrifflichen Vermögen anders im Spiel, als wenn ich sage, da steht ein Stuhl oder ich gehe jetzt einkaufen. Ja. Und ja. Wenn ich nur einen Punkt machen darf, der Text hat ja eine ketzerische Seite. Ja. Ich drehe ja die Frage um, kann Musik erzählen, indem ich sage, wir können ganz viel über Erzählen in Literatur, Film und Theater lernen, wenn wir es durch das Prisma der Musik, das erstmal ganz sinnfern zu sein scheint, denken. Das ist ja mein eigentlicher Punkt, dass ich sage, diese komischen, abstrakten Kategorien, die sind echt problematisch, weil sie genau verhindern, dass wir uns auf die einzelnen Gegenstände einlassen können, weil sie sozusagen in ein Schema pressen. Und ich will jetzt gar nicht den besonderen Gegenstand fetischisieren, sondern sagen, man sollte irgendwie anders über Begriffsgebrauch nachdenken und auch über Theorie im Ästhetischen, nämlich über eine Theorie, die es uns ermöglicht, Gegenstände so in den Blick zu nehmen, dass sie ihre volle Kraft für uns entfalten können. Ja, oder auch, dass eine Kritik eine ist, die sich an den Gegenständen abarbeitet und nicht von vornherein sie auf Schema passt. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich bin auch Literaturwissenschaftler, daher kommen auch diese Unterscheidungen, deswegen zitiere ich auch Martinus Scheffel und solche Sachen, die ich auch aus dem Studium noch gut kannte, dass es eigentlich so ist, dass auch ein Roman nichts ist, was einfach, was eine Geschichte erzählt und dann nochmal eine Art des Erzählens hat, sondern dass er eigentlich die Form seines Erzähltwerdens ist. Dass sozusagen die Seite der Inszenierung, der Darstellung ganz wesentlich ist. Es ist auch kein neuer Gedanke, aber und mein Punkt ist, der verrückte ketzerische Punkt ist, man kann durch die Musik das gut lernen, weil die Musik so verdammt sinnfern häufig ist, weil wir gar nicht wissen, was da passiert, worum es da geht, wenn wir von Programmmusik absehen und anderen Sachen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, dass man viel durch einen Blick auf die Musik lernen kann, auch für das, was vielleicht das Ästhetische am Erzählen sein könnte.
Genau, das fand ich total spannend, das ist so der größere Rahmen.
Ja, aber ich sehe darin ja sozusagen auch das, wie ich am Anfang der Sendung schon gesagt habe, dass das so ein bisschen Leitmotiv ist von dir. Ne? Du gibst dir an der Stelle, was ich zitiert habe, ja auch den Hint zum Computerspielbuch, was damals noch in Arbeit war. Und ich sehe das halt auch ein bisschen, diese Bestimmung dieser ästhetischen Form oder dieses Influss, auch dieses, ne, was ich vorhin gesagt habe, das sehe ich ja auch ein bisschen im Jazz. Und das lustigerweise greifst du das ja auch ein bisschen noch im Designbuch auch wieder auf,
ja.
Dass du auch da sagst, ist Design als Design emanzipatorisch, ne? Da, wo du über die Benetton-Fotografien sprichst.
Ja, das lasse ich ja so ein bisschen offen. Also das ist ja, Design ist so ein Janusköpfig, kann auch anti-emanzipatorisch sein, aber es kann auch emanzipatorisch sein, genau, ja.
Sollen wir noch mehr über Musik und Narration
oder wollen wir das jetzt schließen?
Sprechen? Von mir aus können wir es schließen. Daniel Martin, möchtest du noch was zu dem Artikel hinzufügen?
Ich kann ja nochmal, wenn wir sowieso im Werbeblock sind, sagen, was demnächst im Transkript-Verlag erscheint, nämlich wiederum.
Natürlich, ja, sehr gerne,
absolut. Nämlich ein Follow-up sozusagen in größer, länger und genauso spannend mache ich mit Gesa Zuniden zusammen Musik und Subjektivität. Da haben wir 6 Perspektiven aus Musikwissenschaft, 6 aus Musikphilosophie und 6 Komponisten, Komponistinnen, auch ein Jazzmusiker, die auf dieses Thema blicken. Und das ist nochmal größer auch von, ich glaube, so von der Konzeption, da werden wir auch nochmal tatsächlich wahrscheinlich eine Einleitung schreiben, die das systematische verordnet. Das wird auch der Versuch sein, so ein bisschen das Thema zu setzen an der Stelle, wo wir sowieso cool. Bei dem Verlag sind, ja. Anfang 2021.
Du hast 2 Bücher quasi in Vorbereitung, die beide nächstes Jahr dann erscheinen.
Bei Transkript?
Das eine bei Transkript.
Ja, also es gibt 2 Monografien, die erscheinen nächstes Jahr von mir. Dieses Musikbuch und noch ein neues Surkamp-Buch und 2 Sammelbände. Das ist der eine wiederum bei Surkamp, da geht es um die Künste, und der andere halt bei Transkript zum Thema Musik und Subjektivität.
Okay. Wir schließen mal kurz die Kategorie.
Ja, bitte. Ich wollte was zu Oliviero Toscani und Benetton sagen.
Vielleicht einmal Kontext für die Leute da draußen. Es geht um Werbefotografien für ein italienisches Modelabel, die mit aufsehenerregenden Fotografien beispielsweise
ein sterbender AIDS-Kranker oder eine blutverschmierte Uniform von einem Soldaten im Serbienkrieg, damals im Jugoslawienkrieg, solche Geschichten.
Nee, die Fotos wurden relativ unkommentiert quasi einfach als Werbefotografie genommen.
Genau.
Meine Eltern zum Beispiel, die haben sich sehr darüber echauffiert und dementsprechend auch immer Benetton boykottiert.
Ja, ist also ein krasser Bruch. Ich würde das ja mit der Global Culture Industry nach Scott Lash und Celia Lurie habe ich das ja verbunden. Ne? Also im Sinne von, Fotos werden aus ihrem ursprünglichen Kontext sozusagen gegriffen, und ich addiere damit ja so ein bisschen den Begriff der Reflexivität. So, das fand ich nur ganz interessant, weil du ja sozusagen irgendwie das so ein bisschen anders aufmachst, dass du sagst, funktioniert es oder gehorchen sie weiterhin der Logik der Werbung? Wo ja dann wiederum andere Stimmen sagen, Global Culture Industry sagt ja, nee, das wird was komplett anderes. Das verliert die Eindimensionalität dadurch. So, also das ist ja so das Beispiel.
Ich bin so ein bisschen verbrannt durch Adorno, weil ich auch mich dazu bekenne, einfach viel von ihm gelernt zu haben. Und ich schreibe auch sehr viel zu Adorno in der Musikästhetik, sogar über Jazz mittlerweile erschreckenderweise. Aber man kann ja mal sagen, vielleicht beißen sich die Perspektiven da gar nicht, sondern ich habe das ja ganz spezifisch unter einem Design-Gesichtspunkt angeschaut, ja, und ich glaube aber tatsächlich, dass Reflexivität nicht hinreichend ist, um ein emanzipatorisches Potenzial Gegenständen zuzuschreiben. Es gibt auch sowas, das sieht man in den ganzen aktuellen Debatten um Appropriierung emanzipatorischer Bewegungen durch Neurechte und sowas, wie eine leere Reflexivität, die sozusagen suggeriert, sie würde das als Potenzial bieten, aber im Prinzip selber nur höherstufig einem ideologischen Zweck dient. Ich habe übrigens auch in dem Buch, ich bin bei Toscani echt unsicher, was ich dazu sagen soll. Ja, ich finde diese Arbeiten spannend und total problematisch zugleich und schwierig und interessant, ja. Also deswegen habe ich da, glaube ich, versucht, so ein bisschen drüber nachzudenken, was es heißt, das als Werbung zu verstehen oder als ein ästhetisches Praxis. Aber ich hoffe, du hast es auch so gelesen. Ich habe mich da gar nicht entschieden in dem Punkt letztlich.
Ja, nee, hast du nicht. Ja, reden wir über Jazz, reden wir über, ich würde ja eigentlich...
Ihr habt ja eine Jazz-Folge gemacht, oder ihr habt ja schon mal eine Jazz-Folge gemacht, nicht wahr?
Wir haben eine Jazz-Folge.
Nicht so wirklich.
Nein, nicht so richtig.
Nicht so wirklich.
Ich muss gestehen, dass ich Jazz aus der Praxis mehr kenne als aus der Theorie. Also ich, als ich so 17, 18, 19, 20 war, also habe ich halt überwiegend Jazz gespielt und habe das dann im Studium eigentlich nicht mehr so richtig theoretisch weiterverfolgt. Wir sollten das mal machen.
Mein Vater hat 25, 30 Jahre seines Lebens in einer Big Band gespielt.
Cool.
Ich bin als kleiner Steppke bei Big Bands rumgelaufen. Allerdings ist es eine sehr interessante Perspektive, weil da hieß es halt irgendwie nicht irgendwie cool Count Basie irgendwie oder cool
Duke Ellington.
Ja, 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 genau so. Und dann hieß es halt nicht, ey geil, Quincy Jones, sondern dann hieß es halt immer eher so eine Scheiße, ey, Quincy Jones ist voll schwer. So, ne? Also es ist immer so dann immer der Blickwinkel sozusagen des Jazzmusikers.
Ja, gibt schon auch schwierige Sachen. Bob Minzer, Maria Schneider, Big Band, das ist schon eine ganz eigene Liga. Also
ja, ja, also mein Vater hat sich immer über die Schwere des Arrangements aufgeregt, wobei mein Opa ja wiederum die Arrangements dann teilweise selber geschrieben hat. Also mein Opa hat ja Big Band Arrangements geschrieben.
Wenn ich mal ich bin eher in der Kirchenmusik sozialisiert, man glaubt's gar nicht.
Oh.
Mein Vater ist Pfarrer. Also ich meine, ich bin so ganz in der geistlichen Musik sozusagen durch die gegangen und bin dann aber gar nicht beim Jazz gelandet, sondern erstmal bei der Popmusik und in den 90er Jahren beim Grunge natürlich, kann man sich vorstellen.
Grunge-Folge haben wir.
Super, muss ich nachhören. Das war Anfang der 90er, was ich total toll fand, Nirvana und diese Sachen und nee, und irgendwie witzigerweise habe ich dann viele Bandprojekte gehabt und bin da irgendwie zum Jazz dann gekommen, auf vielen Umwegen. Kam mir nicht mit der Muttermilch.
Also ich finde es ganz lustig, weil das Buch ist auch schon 2014 erschienen von dir, Daniel Martin. Und finde es ganz interessant, dass ich eigentlich einige Dinge fast schon normativ sehe. Also ich finde sozusagen diesen Unterschied zwischen Jazz und Kunstmusik und dann aber auch irgendwie zu sagen, woher kommt die Improvisation? So, das war mir eigentlich alles sehr geläufig. Auf der anderen Seite fand ich es auch gut so, wobei ich mittlerweile auch, ja, wir leben 2020, gar nicht mehr weiß, ob du das warst oder ob jemand anders warst. Also es hat wirklich, es wurde mal beschrieben als hat Potenzial eines Klassikers, hat glaube ich der Spiegel geschrieben dazu. Aber muss man ja erstmal gesagt bekommen vom Spiegel.
Ja, das war, glaube ich, da habe ich mich echt gefreut von dem zweiten Autor des Jazzbuchs nach Behrendt. Also der hat irgendwie sowas geschrieben in einem der ersten Beiträge. Das fand ich ganz toll, weil ich das Jazzbuch damals sehr gern gelesen habe, natürlich.
Ja.
Und finde halt hier ganz interessant, also das einfach mal aufzufächern, ne? Das einfach mal zu sagen, nee, es gibt ganz viel Improvisation in der außereuropäischen Musik, das weiß sie natürlich mehr als wir. Und auch, wie du schon sagst, in der Kirchenmusik wird eigentlich so gut wie fast alles, alles, was vor Bach war, sage ich jetzt mal ganz salopp, da wurde noch viel mehr improvisiert und hat sich dann einfach sozusagen da auch rausgeschält. Also einfach sowas auch einfach mal gegenüberzustellen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass du auch festmachst an dem Buch, dass sozusagen ein Jazzstandard immer noch näher an einem Free Jazz dran ist, als an irgendwie einer Interpretation von Kunstmusik, weil ja trotz allem Kunstmusik ja immer interpretiert wird. Also es ist so, wenn wir darüber reden, dass wir letztes Jahr, als wir noch in die Konzerte gegangen sind, irgendwie, wo ich dann halt bei Herrn Petrenko bin und mir halt irgendwie Tschaikowskis 5. Symphonie anhöre. Ich kenne jede Note von Tschaikowskis 5. Symphonie, aber trotzdem höre ich mir halt Petrenko an und bin geflasht, ne? Und so, oder dass du sagst, dass da trotzdem immer noch eine große Diskrepanz ist.
Ja, nee, das ist genau. Und ich meine, du hast ja gesagt, das Thema ist so ein bisschen Jazz und europäische Kunstmusik. Und meine Idee war, also das irgendwie, die Situation ist ja, es gibt diese totalen Polemiken von Adorno gegen den Jazz, wo irgendwie alle Ästhetiker, auch meine Lehrer und so weiter, immer gesagt haben, das ist irgendwie echt nicht in Ordnung, also es ist einfach nicht richtig, ja, irgendwie verhebt er sich da doch. Ich bin mittlerweile, muss ich sagen, jetzt, wenn ich das Buch nochmal neu schreiben würde, würde ich sehr viel zu Adorno schreiben, auch viel Freundliches zu Adorno, obwohl ich ihm dem Urteil nicht zustimmen würde. Ich habe gerade einen Aufsatz geschrieben für Kollegen aus der Musikwissenschaft zu Adorno und Notation in seiner Jazzkritik. Aber meine Idee war eigentlich letztlich, dass ich Strukturmomente dessen, was es heißt, ein Werk zu interpretieren, dass die besonders deutlich erstaunlicherweise in der Improvisation zutage treten, ohne zu behaupten, dass Werke improvisiert werden. Das sind sie natürlich nicht, sie werden interpretiert. Aber es gibt, wie du eben richtig erläutert hast, Daniel, natürlich immer einen Moment, die Interpretation lässt das Werk auf eine Weise sprechen, die nicht selber schon im Notentext, in den vorherigen Aufführungen und so weiter steckte, sondern es kitzelt irgendwas Neues raus, wenn sie interessant ist und gelingt, würde ich sagen. Und da gibt es immer ein performatives, ein dynamisches Moment. Und das ist in der Jazz-Improvisation sozusagen was, was ohnehin die ganze Zeit auf der Bühne ist. Ein Jazz-Standard ist, hat nichts mit dem Werk zu tun für mich, sondern ist eher ein Anschließen an, dass man sich verhält zu vorangehendem Spielen dieses Standards und was Eigenes, Neues daraus macht, kann man sagen.
Du hast sicher schon die Aufnahmen von Theodor Korenzis zu Cosi fan tutte gehört. Oder überhaupt von Theodor Korenzis?
Ja, kenne ich aber nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ja, tatsächlich. Ja, aber ist natürlich, das, da gehen sie ja alle steil, die ganzen Presseleute. Das ist halt die Frage, ob das überhaupt noch Mozart ist, ne? Was Korenzis damit macht. So, also das ist dann, geht dann ganz interessant. Das ist dann eher schon so, dass er das eher als Standard, ne? Das fällt dann so in die Jazz-Standard-Richtung. Also das ist ganz interessant. Da müsste man mal drüber reden.
Da geht es dann ja auch schon um die Interpretationsforschung, ne? Also
genau.
Da können wir auch über Goldberg-Variationen
absolut
sprechen oder sowas.
Die habe ich ja auch, genau, den Gold habe ich zumindest drin, ja. Obwohl ich den ja eher in so in anderen Aufsätzen, glaube ich, diskutiere als, ihr habt ja auch die Musik konkret in einer Folge, wie ich beim Sampling habe, die besprochen, Pierre Schäffer und so. Und das scheint mir bei Gold mit diesen späten Sachen, wo er einfach Aufnahmen zusammenschneidet, scheint mir das Interpretationen zu sein, die eigentlich phonografisch sind. Das heißt eigentlich auch Recording-Werke sozusagen und nicht klassische Interpretationen, weil sie keine Dokumentation an Interpretationen sind. Und der Punkt ist halt, das würde ich heute noch stärker machen als in dem Buch, ich will trotzdem diese Grenze nicht einreißen. Ich will schon sagen, an der Praxis des Interpretierens von Werken ist was total wichtig, spannend, kraftvoll. Also ich höre mindestens so viel europäische Kunstmusik wie Jazz, aber auch Popmusik. Und trotzdem will ich sagen, dass ich vielleicht eine Dimension, nämlich das performative Moment der Interpretation durch die Jazzpraxis irgendwie beleuchten lässt auf eine originelle Weise, wenn man es mal vorsichtig sagt. Das ist so mein Gedanke gewesen.
Ja, cool. Cool. Ich würde jetzt gerne die lustigen Hardfact-Fragen stellen.
Hast du die lustigen Hardfact-Fragen vorbereitet?
Nein, ich habe gar nichts vorbereitet, aber ich wollte sozusagen entweder die Kategorie My Personal oder die Kategorie richtig schlecht jetzt. Also wir kommen jetzt zum Ende. Es ist ein sehr interessantes Gespräch. Ich könnte mit Daniel Martin wie einst in Mainz stundenlang sprechen.
Okay, und wir fahren mal zusammen nach Stuttgart und crashen eine Vorlesung und gehen danach noch auf einen kleinen Umtrunk weg.
Genau. Sehr gerne, komm vorbei.
Ja, ich hatte auch,
wenn man reisen darf und Umtrunk möglich ist.
Ich hatte auch meinem Sohn davon gesprochen und habe meinem Sohn von, ich muss mal kurz hier ein bisschen rascheln, ja, es tut mir leid. Ich bin Diabetiker, ihr wisst doch, wenn ich jetzt nichts esse, dann sterbe ich. Und wir wollen das nicht während der Sendung.
Genau. Und Essen während einer Podcast-Aufzeichnung ist sowieso,
verboten. Essen ist verboten. ich wollte kurz sagen, dass mein Sohn auch, dass ich meinem Sohn das erzählt habe, dass Daniel Martin Feige kommt und er hat erzählt, also es war eine WhatsApp-Kommunikation, wo ich dann, also wer ist Daniel Martin Feige? Und habe ich das halt kurz erklärt.
Ja.
Mein Sohn hat dann irgendwie so ein schönes Neologismuswort erfunden, wie zum, also irgendwie so ein, das sozusagen eine Trinkbekanntschaft oder irgendwie so. Und habe ich gesagt, ja, dass man auf habe ich gesagt, so auf Tagungen kommen schon Trinkbekanntschaften zustande. So, aber
soll es geben.
So,
die gründen dann gegebenenfalls einen Podcast danach.
Mach mal weiter, ich muss essen.
Okay, Daniel führt sich ein bisschen Zucker zu. Ich würde jetzt, weil wir bei Personal zu Beginn schon so ein bisschen gemacht haben, vielleicht nochmal darauf eingehen. Wir haben eine Kategorie, die bringen wir nicht so häufig, weil die irgendwie schwierig auch immer unterzubringen ist und eigentlich finde ich sie ganz lustig. Die heißt richtig schlecht. So, das heißt.
Ich kenne sie noch nicht, überrascht mich jetzt.
Ja, wie gesagt, die ist nicht in allen Folgen drin, die taucht nur manchmal auf. Wenn wir über irgendein Thema sprechen, ist es schwierig oft unterzubringen, was ist denn tatsächlich schlecht. Oftmals ist das dann entweder eine sehr persönliche Einstellung von uns, aber wir haben gedacht, wenn wir hier schon mit jemandem sprechen, der sich mit Ästhetik auseinandersetzt, dann stellen wir doch mal die Frage direkt an unseren Experten. Was zeichnet denn für dich,
Jingle
Daniel?
Up, Jingle ab.
Jingle ab.
Richtig schlecht.
Was zeichnet denn für dich, Daniel Martin, schlechte Kunst oder explizit schlechte Musik aus?
Also ich meine, ich könnte jetzt Musik nennen, die ich schlecht finde, aber ich glaube eigentlich, also es wird eine schlimme Philosophenantwort, das weißt du schon. Ne? Sie wird lang und anstrengend. Nein.
Bitte, darauf möchte ich hinaus.
Du darfst gerne auch noch ein paar Name droppen, weil wir brauchen noch was für unsere Playlist.
Ich werde kein Name droppen. Ich meine, es gibt ja verschiedene Hinsichten, denen auf was gut oder schlecht sein kann. Wenn wir an funktionale Musik denken, die bestimmte Rollen hat, kann die halt in ganz handgreiflichen Weisen ihre Rollen nicht erfüllen oder sowas, ja. Zumindest für Kunstmusik oder ästhetisch Musik, die wir um ihrer selbst willen hören, mal so gesagt, denke ich, zeichnet die aus, dass sie ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht wird, so schlicht. Die etabliert was, bietet einem was an und bekommt es nicht hin. würde ich sagen, ja. Nicht aufgrund einer technischen Unfähigkeit, das gibt's auch, also ich meine, dass Leute einfach Instrument nicht spielen können, aber dass sie zum Beispiel irgendwie eine Form etabliert, das aber nicht so durchführt, dass es funktioniert, dass es interessant ist, dass es am Ende irgendwie echt sprechend ist oder so. Deswegen glaube ich immer, eine Kunstkritik muss immanente Kritik der Gegenstände sein. Sie kann nicht von außen mit Maßstäben, ich mag das oder das kommen, sondern das finde ich ja interessant gerade an, auch an, wenn wir über Kunstmusik nachdenken. Das sind Sachen, auf die müssen wir uns einlassen und wir können eigentlich immer nur uns drum streiten im Nachspüren in diesen Gegenständen, ob die das schaffen, sowas zu etablieren aus sich heraus. Deswegen würde ich sagen, ganz bündig sagen, bei Kunstmusik, das ist Musik, die ihrem einen eigenen Anspruch nicht gerecht wird, obwohl sie ihn sozusagen erhebt aus sich selbst heraus in ihr Material.
Das ist doch mal eine schöne... Das
ist eine formale Antwort, aber...
Das ist doch mal eine super schöne Expertenmeinung.
Ich kann dazu gar nichts sagen.
Ich kann dazu nicht viel sagen, ein bisschen. Also ich weiß,
sehr rund. Daniel Martin würde es als gesungenes Kunstwerk bezeichnen, ja, sehr. Der Satz.
Nein, begriffliche Aktivität ist mir egal.
Wobei Daniel Martin ja im Text, über den wir gesprochen haben, explizit philosophische Texte oder Philosophie von Kunstwerken trennt.
Ja, richtig.
Genau,
ja,
man das finde ich wichtig.
Es tut mir leid, ja, habe ich falsch gemacht. Der philosophische Gedanke ist erst ein guter, wenn ich ihn selbst in meinen eigenen Worten erzähle.
Ja, genau.
Das finde ich auch wichtig, ja.
Ja, ist genau. Auch richtig, ja, so.
Ist auch wichtig.
Nee, aber ich fand es sehr rund, also mir fällt wirklich dazu nichts ein. Das ist eine wunderschöne Antwort.
Simon Frith schreibt was Ähnliches auch mal irgendwie auf die Frage, was ist denn ein guter Popsong? Er schreibt, der gute Popsong, der definiert seine ästhetischen Standards selber. Das ist quasi eine ähnliche Antwort, andersrum gedacht.
Das ist schön, die kenne ich gar nicht. Muss ich nur mal reinschauen, finde ich total gut.
Muss ich mal gucken, packen wir dir in die Literaturliste.
Ja, gerne.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aus welchem Text das ist, aber das finde ich raus.
Ja, also ich würde sagen, Daniel Martin darf sich jetzt noch zwei Songs wünschen, die auf die Playlist kommen.
Auf die Spotify-Playlist,
ja. Genau, auf die, ja? Von John Coltrane auf jeden Fall. So, was soll man hören?
Was soll man hören?
Wir haben schon viele Namen gedroppt auch, also Goldberg-Variationen waren dabei von Glenn Gould.
Ja.
Ist die Frage, welche, ne?
Ja, gucken wir uns dann aus.
Also wollt ihr echt noch was?
Das ist jetzt ein Wunsch frei. Guck mal, jetzt haben wir ihn überfordert.
Wollt ihr was haben? Ich glaube, das neue Album von Brad Mellor, dieses Piano-Solo-Album, das er in einem Lockdown aufgenommen hat, finde ich natürlich sehr hörenswert. Das ist schön. Ich habe jetzt noch so einen armenischen Pianisten, den ich immer schlecht aussprechen kann, deswegen gucke ich nach. Der hat gerade ein neues Album, das ich sehr interessant finde, wenn ich ihn jetzt hier schnell finde. Das ist tatsächlich jetzt ein handwerkliches Problem, dass ich ihn nicht gut aussprechen kann. Ansonsten habe ich in letzter Zeit ein bisschen Snarky Puppy gehört, das kennt ihr bestimmt auch. Die sind ja extrem stellar erfolgreich. Und außer Popmusik mache ich das neue Album von The Weeknd, aber egal.
Das ist interessant, ja. Ich habe gerade, ich kämpfe mich gerade mit, meine Pumpe. Ich bin aber heute auch wirklich ein Diabetiker, oder? Meine Pumpe
piept. Du bist heute ein Diabetiker,
ey, Mann, heute bin ich ganz schön behindert. Das ist jetzt keine Diskriminierung, sondern das ist die Wahrheit, ja?
Du darfst das sagen.
Dankeschön.
Du wirst heute ganz schön behindert.
Ja, bei 50% auch.
Ja.
Wobei ich arbeite mich gerade mit die Ärzte ab. Muss ich ja? Local Support?
Local Support.
Ja, ja. Freitag neues Ärzte.
Haben wir schon drüber gesprochen. Freitag, hat mich nicht überzeugt.
Aber. Ich hatte Schlimmeres erwartet, aber eigentlich überzeugt, also ja, schwer.
Die Ärzte, die Ärzte, die Band, die Ärzte.
Die Band, die Ärzte haben die Ärzte. Seit Freitag jetzt ein neues Album
raus. Jetzt kann ich euch folgen. Ja, die habe ich auch früher mal eine Zeit lang intensiv gehört. Das ist sehr lange her, aber die haben jetzt gerade die Tagesthemen eröffnet. Das fand ich ziemlich gut.
Genau, haben wir auch geliked. Und sie haben
retweetet, weil ich gesagt habe zu dir, also du hast das vorgeschlagen, ob wir das teilen sollen.
Yeah.
Und ich habe dir gesagt, zum einen fand ich das Album jetzt nicht so super gut und dann habe ich dir gesagt, das ist ja nun wirklich kein Punkrock mehr, wenn man auf ARD ist die Nachrichten eröffnet.
Ja, die Frage haben wir jetzt geklärt.
Darf ich euch trotzdem noch kurz den armenischen Pianisten sagen?
Ja, bitte, klar, sehr
Banane.
Gerne.
Also der hat gerade ein Album bei Nonsuch, Tigran Hamasyan heißt der, The Call Within, und das finde ich wirklich ziemlich interessant. Ich kannte den vorher nur ganz sporadisch und der hat so, arbeitet mit ganz verrückten Rhythmen, auch nicht einfach klassischen Polyrhythmen, der denkt irgendwie anders in der Musik und der Titeltrack hat auch ein aufwendiges Video gedreht, Wahnsinn. Also echt interessantes Zeug. Guckt euch das mal an.
Machen wir. Du kannst ja vielleicht auch nochmal den Namen zuschicken oder so. Dann
Dann müssen wir nicht raushören. Ja, also ich würde sagen.
Runde Sendung.
Fällt dir noch was ein? Mir fällt nichts mehr ein. Ich
bin total happy. Ich finde, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen angesprochen. Ich hoffe, es ist für die Leute draußen nicht zu chaotisch gewesen, weil wir kreuz und quer uns durch die Musikästhetik gefressen haben.
Aber es war ein sehr schöner, es war ein sehr schönes Gespräch, ein sehr schöner Diskurs. Es war ein Musikgespräch.
Es war ein Musikgespräch. Musikgespräch trifft Daniel Martin Feige. Mir hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es super gut. Vielleicht.
Das sagt er immer am Ende.
Vielleicht
Daniel,
die beste Folge, die wir je gemacht haben. Daniel Martin.
Sehr schön. War eine große Freude. Hat mir echt Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Das war uns eine große Ehre.
Ja.
Du warst auch der erste Mensch mit Professur, der bei uns hier gefeatured wurde. Auch noch eine zusätzliche Ehre.
Wird immer besser.
Es wird immer besser.
Dani Martin, liebe Grüße nach Stuttgart.
Ja.
Wenn wir irgendwann mal wieder in diesem Leben zusammen feiern, wäre es mir eine große Freude.
Und dabei Diskussionen über Musikästhetik haben, wie letztes Mal, ne? Das ist ja das Thema auch der Konferenz gewesen.
Ja, das ist richtig.
Sehr gerne.
So, wenn wir irgendwann mal wieder hier raus dürfen, aus unserem Mitte-Moloch. So.
Ganz genau.
Ja.
In dem Sinne, alle da draußen und auch Daniel Martin und der mir gegenüber sitzende Daniel, bleibt alle gesund.
Genau.
Kommt gut durch den November. Vertreibt den November-Blues mit ein paar Podcasts und der wunderschönen Musik, die wir auf unserer Homepage euch verlinken. Wir machen immer eine Spotify-Playlist. Ihr könnt uns auch folgen bei Spotify oder bei allen anderen möglichen Podcast-Anbietern. Wir sind, glaube ich, fast überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Und wir freuen uns dann darauf, euch das nächste Mal zu hören im Dezember mit einer Weihnachtsfolge.
Mal wieder
eine Weihnachtsfolge.
Surprise, surprise. Wir sollten eine Osterfolge machen.
Schluss jetzt. Dann ist das Jahr zu Ende.
Ja, endlich.
Tschüss, das war das Musikgespräch. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.